bin damals aus Indien gekommen und habe gedacht, das war bei mir tatsächlich auch sowas, boah, da hat man hier so ein Opferbild. Und wenn ich dort bin und die Frauen anschaue, dann merke ich, was die für eine Kraft haben. Und die kamen mir auch stärker vor als manche deutsche Frau. Und ich habe Ethnologie studiert. Wobei ich das Gefühl habe, ich habe in der Ethnologie nicht so viel gelernt wie hinterher oder in der empirischen Kulturwissenschaft. Also. Und da habe ich dann so einen Text gefunden, wo es darum ging, ja, so dieses spirituelle Bild der Frau sei so, dass die Frau nicht einfach nur die Quelle des Lebens ist, sondern eben auch die Quelle der Lebenskraft. Und dass dieses Bild aber auch zu ihrem Nachteil verwendet werden kann, weil sie ist nämlich verantwortlich. Also wenn der Mann stirbt, dann hat sie ihn nicht genug gefüttert.
Mhm. Ja.
Und ich fand es dann aber, dann habe ich gedacht, okay, man kann Dinge immer so oder so wenden. Aber dieser Gedanke, dass die Frau die Quelle der Lebenskraft ist, das bedeutet für die Frauen selber ein ganz anderes Bild. Wer bin ich? Und das fand ich auch toll, weil du das nämlich auch mit diesem Yogimeister gebracht hast. Und er sagt das dann nämlich auch. Ja. Die Frauen sind die Quelle des Lebens und deswegen sind sie eigentlich schon erleuchtet in den Veden.
Genau.
Heute müssen alle praktizieren.
Ja.
Ja, weil heute alle irgendwie patriarchale Menschen sind, auch die Frauen.
Total. Und also gerade das ist vielleicht auch so ein Beispiel, wo der Grundgedanke eigentlich total schön und rein auch sein kann. Und dann aber das umgewälzt wird von der Gesellschaft, von Männern und das dann gegen die Frauen irgendwie genommen wird. Also wo ich auch der Meinung bin, dass es in Indien ganz viele Entwicklungen gibt, die erstmal zum Schutze der Frauen eingeführt wurden, irgendwie zum Beispiel in Nordindien, wo ganz viele Invasionen stattgefunden haben über Jahrhunderte, wo man dann erstmal sozusagen die Frauen versucht hat zu beschützen, irgendwie bleib doch lieber zu Hause, verschleier dich doch lieber ein bisschen mehr, achte auf dich. Das ist natürlich dann 2-3 Generationen weiter dann total umgekehrt wird und frauenfeindlich wird, anstatt irgendwie Frauen zu beschützen. Und das passiert auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Passiert natürlich nicht nur in Indien, sondern aber da ist mir das einfach so bewusst geworden, wie so Entwicklungen stattfinden. Und dass aber dieser Kern des Hinduismus auch in keinster Weise frauenfeindlich ist. Aber daraus wurde halt was Frauenfeindliches dann gemacht oder es ist entwickelt worden. Aber das ist ja mit anderen Religionen ähnlich.
Also ich habe mich da auch ein bisschen damit beschäftigt, es fallen mir wieder 5000 Sachen ein. Und ich hatte das Gefühl, dass da die Spuren einer älteren Sichtweise, einer älteren religiösen Auffassung, eben auch die Welt als etwas Heiliges, die Natur als Mutter und die Frau als Repräsentantin und darum eben auch als eine gewisse Autorität und dass die Spuren da eben noch deutlicher bewahrt sind in diesen Göttinnen, in diesen Schriften, dass es die aber überall auf der Welt gibt. Und es gibt ja die Theorie, dass in der Jungsteinzeit Matriarchate sehr weit verbreitet gewesen seien. Und es gibt auch diesen Gedanken, dass dass die patriarchale Ordnung aus einer kriegerischen Ordnung entstanden sei und dass es entweder die kriegerischen Eroberer selber waren, die diese patriarchale Ordnung, also diese Herrschaft des Stärkeren, ich sag, das ist eigentlich die Herrschaft des Stärkeren, gegenüber der Herrschaft der Mütterlichkeit, also des Versorgungsprinzips durchgesetzt haben und dass es aber auf der anderen Seite auch in der Verteidigung gegen die Eroberer passiert ist, dass eine Verschiebung stattgefunden hat, dass die Frauen mehr und mehr Gefangene des Hauses wurden und die Männer in ihrer Beschützerfunktion dann zum Schluss eben auch zu Herren wurden, zu Patriarchen.
Ja, ja, total. Also,
und hast du das da also auch so?
Ja, also gefunden. Voll. Also, dass halt so diese Hintergründe irgendwie doch vielschichtiger sind, als man irgendwie denkt. Und was dann auch nochmal ganz spannend ist, ist diese koloniale Historie von Indien auch. Dass zum Beispiel Kerala, Staat in Südindien, auch matriarchalisch geprägt war, bis die Briten kamen, die dann die Männer ausgebildet haben anstatt die Frauen und das sich dann da umgewälzt hat. Das ist auch wiederum ein unglaublich spannendes Feld, also wie sich da auch wiederum Entwicklungen entgegen dem, was eigentlich in Indien irgendwie in diesem Teil des Landes, also auch da darf man in keinster Weise irgendwie vereinheitlichen oder sowas, aber dass das da stattgefunden hat. Und im Nordosten gibt es immer noch Regionen, die matriarchalisch geprägt sind. Und ja, das ist total spannend, also dass man da auch einfach...
Ich glaube, man sieht es auch noch ein bisschen, dieses Versorgungsprinzip. Also ich verbinde immer mit matriarchalen Gesellschaften, dass sie ein stärkeres Versorgungsprinzip haben und dass anscheinend es da auch mit der Versorgung in der Bevölkerung besser aussieht. Also der Level an Besitz besser verteilt ist. Stimmt das? Hast du sowas gesehen? Oder dass das ein bisschen anders ist in diesen Gegenden, wo noch...
Also ich war in den nordöstlichen Regionen war ich nicht unterwegs, leider. Da habe ich es nicht mehr hingeschafft, von der Zeit her. Aber was interessant ist, ist, dass Kerala, also dieser frühere matriarchalische Staat oder geprägte Staat, der wurde lange auch von Kommunisten regiert. Also die hatten auch da dann nochmal längere Zeit ein mehr fürsorglicheres zusammenhaltiges Gefühl sozusagen. Und da wird viel stärker Wert auf Bildung gelegt. Ich glaube, die Alphabetenrate liegt bei 97 oder 98% dort im Süden Indiens. Das sind natürlich unglaublich krass gute Werte für dieses Land. Irgendwie, wo dann andere Staaten im Norden bei 66% liegen oder sowas. Also ich möchte da in keinster Weise jetzt Rückschlüsse ziehen, aber vielleicht hängt das ja auch irgendwie zusammen.
Du hast